Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Spiel, Satz und Schmerz. Doris kann es kaum mit ansehen und verfolgt die Partie voller Eifer. Das Match des Tennis-Nachwuchscups in Engelskirchen ist ein echter Thriller. Vor allem, weil ihr Enkel Jakob, Omas ganzer Stolz, sich bis ins Halbfinale vorgekämpft hat. Beim gemeinsamen Frühstück war der Gymnasiast noch aufgeregt gewesen. Aufgeregt, aber voll fokussiert. Sport bedeutet ihm sehr viel, obwohl er schon als Kind immer wieder an starken Rückenschmerzen litt, die von den Ärzten auf eine Skoliose zurückgeführt wurden. Diese Seitabweichung der Wirbelsäule war das Ergebnis einer einseitig fixierten Hüftbeugung und aus medizinischer Sicht grenzte es an ein Wunder, dass der Junge so erfolgreich Tennis spielte. Wie Jakob es schafft, neben Porridge und Rührei auch ein paar seiner geliebten sauren Erdbeerschnüre runterzukriegen, bleibt ihr ein Rätsel. In solchen Momenten ist er halt doch noch ihr kleiner Jakob und nicht der betont coole 15-Jährige, der seinem Vater, ihrem Sohn, wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Heute geht es für den ehrgeizigen Teenager sportlich um alles. Da hat er diese Nervennahrung aus dem Chemielaboratorium der Süßigkeitenindustrie offenbar bitter nötig. Außerdem war er alt genug. Das muss sie sich immer wieder sagen. Für das Finale hatte er lange und äußerst diszipliniert trainiert. Disziplin war keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich seine Schulnoten ansah. Aber vielleicht würden sie ja alle an diesem außergewöhnlich warmen Frühlingswochenende die Geburtsstunde einer neuen deutschen Tennislegende erleben. Heute hole ich mir das Ding, platzte selbstbewusst aus Jakob heraus, während er eine weitere Weingummischnur wie eine widerspenstige Spaghetti in den Mund saugt. Doris streicht ihm über das blonde Haar und zweifelt nicht im geringsten am bevorstehenden Erfolg ihres ehrgeizigen Enkels. Schließlich steht Jakob, seit sie sich erinnern kann, auf dem Tennisplatz. Schon mit 3 Jahren hatte ihm sein ebenfalls tennisverrückter Vater Ruben, ihr Sohn, einen seiner eigenen alten Holzschläger mit der Kreissäge aufs richtige Maß gebracht. Mit 7 war Jakob dann offizielles Mitglied im Tennisclub geworden. Auch Doris Mann hatte das Tennis leidenschaftlich geliebt, kann die heutigen Erfolge seines Enkels jedoch leider nicht mehr miterleben. Viel zu früh starb er an Krebs und der Schmerz darüber ist bis heute Doris dunkler Begleiter. Ruben sitzt neben seiner Mutter auf der kleinen, aber erstaunlich bequemen Tribüne des Clubs und rollt mit den Augen, wenn sie ihren Enkel für seinen Geschmack etwas zu enthusiastisch und laut anfeuert. Susanne, Jakobs Mutter, ist mit ihrem neuen Mann Bastian gekommen. Seit der Scheidung vor 6 Jahren haben die beiden Ex-Partner ein wohlwollendes, fast freundschaftliches Verhältnis entwickelt und kommunizieren mittlerweile wesentlich besser miteinander als in der Schlussphase ihrer Ehe. Über diese positive Entwicklung, die er noch bis vor kurzem für unvorstellbar gehalten hatte, ist Ruben, der als Einkäufer einer großen Supermarktkette arbeitet, stolz und glücklich. Beide sind immer für ihren Sohn da und haben bisher einen verdammt guten Job gemacht. Aber auch Doris ist, nicht nur in stürmischen Zeiten, stets eine große Hilfe und Unterstützung. Dafür liebt er seine Mutter, auch wenn sie ihm, so wie gerade, als sie lautstark einen Schiedsrichterfehler zu Jakobs Ungunsten bemängelt, manchmal etwas peinlich ist. Aber dieses Gefühl kennt wohl jeder erwachsene Sohn. Zusammen verbringen sie seit dem Tod seines Vaters viel Zeit miteinander. Jakobs Nervenstärke im heutigen Halbfinale ist beeindruckend. 7-6 im ersten, sehr hart umkämpften Satz und nun steht es bereits 4-1 für ihren Enkel. Doris wird nicht müde, ihrem Sohn Ruben immer wieder lautstark zuzuflüstern, dass Jakob diese Souveränität auf dem Court von seinem Opa geerbt hat. Klar, warum auch nicht von mir, denkt Ruben und verkneift sich mit aller Kraft einen weiteren genervten Augenroller. Für Mai ist es fast schon zu heiß auf der Holztribüne und Ruben schwitzt in sein ausgeblichenes Lieblingspoloshirt. Die Aufregung macht es nicht besser und der Schweißfleck auf seinem Rücken breitet sich weiter aus. Jakob liegt nach einem weiteren Break mit 5-1 vorne und schlägt nun zum Matchgewinn auf. Seine Mutter Susanne, die mit ihrem neuen Partner Bastian auf der gegenüberliegenden Tribüne sitzt, kann ihre Knie nicht stillhalten und beißt sich nervös auf die Nägel. Ruben hingegen kaut vollkommen konzentriert auf seiner Unterlippe. Jakob ist jetzt im Tunnel und nimmt nur noch im Unterbewusstsein wahr, dass die Stimme seiner Großmutter ihn frenetisch anfeuert. Nur noch ein Spiel. Doch sein Gegner, ein gleichaltriger, aber mindestens anderthalb Köpfe größerer Jugendlicher, dreht noch einmal auf. Aggressiv und kraftvoll retourniert er Jakobs Aufschläge und macht nicht die geringsten Anstalten aufzugeben. Bei Jakobs nächstem Aufschlag nimmt das Drama seinen Lauf. Nach einer wuchtigen Vorhand seines Gegenübers prallt der Ball mit voller Wucht auf Jakobs rechte Schulter. Schmerzhaft? Sicherlich. Aber eigentlich eine Lappalie. Doch anstatt den versehentlichen Treffer lässig wegzulächeln, sinkt Jakob mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Im ersten Augenblick wirkt die Situation fast etwas einstudiert und theatralisch. Aber schnell wird klar, dass der Junge in dieser entscheidenden Phase des Matches aufgeben muss. Es folgt der Spielabbruch. Kein Pokal heute. In der Kabine tröstet seine Familie das enttäuschte Nachwuchstalent. Mit einem Eisbeutel auf der Schulter und dem Arm in der Schlinge fahren sie Jakob, der im Auto vor Schmerz und Enttäuschung über den Spielausgang weint, nach Hause. Den Schläger hätte Jakob am liebsten vor Frust auf dem Boden zertrümmert, doch der stechende Schmerz hielt ihn selbst davon ab. Heute geht es für ihn, der so kurz vorm Sieg gescheitert ist, nur noch nach Hause. Essen, ausruhen, Wunden lecken und schlafen stehen auf dem Programm. Hallo Martin.
Hallo liebe Esther.
So, in unserer Geschichte hat Jakob gerade einen Sportunfall erlitten.
Ja. Und er hat den Ball auf die Schulter bekommen. Das war für ihn jetzt sehr schmerzhaft.
So ein hart beschlagener Tennisball hat ja auch einen ganz schönen Impact, oder?
Genau, kommt drauf an, wer den schlägt. Also bei den 15-Jährigen, da gibt es bestimmt auch schon einige, die einen echt starken Aufschlag haben.
Ja, 15 Jahre, das heißt, Jakob ist noch im Wachstum.
Mhm.
Sollen wir uns erstmal über Wachstum unterhalten, über überhaupt unseren Bewegungsapparat im Jugendalter, im Kindesalter?
Ja, also das ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Kinder durchlaufen ja während der Wachstumsphase verschiedene Phasen. Also angefangen von der Entwicklung der Knochenstruktur bis hin zur Stärkung der Muskulatur und der Gelenke. Und dazu gehört natürlich auch ein Phänomen, was nicht unbedingt alle Kinder so stark haben, aber einige mehr, einige wenige, dass die sogenannten Wachstumsschübe. Ich weiß nicht, hatten deine Kinder Wachstumsschübe?
Die hatten Schübe und die hatten vor allen Dingen dabei, und das erinnere ich aber als Kind auch, unfassbare Schmerzen, Wachstumsschmerzen. Hm. In der Nacht. Wahnsinn. Wahnsinn.
Na, da sprichst du genau das Richtige an, also den Zeitpunkt. Wachstumsschmerzen treten meistens so am späten Nachmittag, Abend oder in der Nacht auf und verschwinden dann aber am Morgen wieder.
Ja, und kommen dann aber auch in der Nacht wieder. Also zumindest war es so bei mir, da blieb das auch unbehandelt. Heute, glaube ich, geht man damit anders um. Ich sag dir mal meine Erfahrung als Mutter.
Hm.
Ich gehe davon aus, mit allen Informationen, dass Calcium fehlt, was irre gut geholfen hat jeweils, und ich möchte nicht, dass du die Nase rümpfst, Schüsslersalze, Calciumphosphoricum und Magnesiumphosphoricum. Gegen die Schmerzen hilft, und zwar fast sofort, eine heiße 7, das sind mindestens 10 Schüsslersalztabletten Magnesiumphosphoricum, entspannt sofort und verringert den Schmerz unwahrscheinlich, und mit regelmäßiger Gabe von Calciumphosphoricum und richtigem Calcium bleiben diese Wachstumsschmerzen nämlich auch aus.
Hm. Tata. Ich sehe das immer bei unserem Kleinsten, der hat diese Wachstumsschmerzen. Der lokalisiert das eher so immer auf die Muskeln und nicht auf die Gelenke. Das ist ja auch typisch für den Wachstumsschmerz. Und dann mache ich vor allen Dingen das dann immer so, dass ich dann die Zaubersalbe raushole. Das ist ist eigentlich nichts drin, aber hat so ein bisschen den Placebo-Effekt bei den Kindern. Das ist immer ganz schön. So Zaubersalben finden die ganz, ganz toll.
Mhm. Und was machst du dann? Du cremst ihn ein und dann geht das weg?
Genau. Also dann entspannt er sich auf jeden Fall schon mal. Mhm. Ne? Klar, der wird wahrscheinlich immer noch Schmerzen haben, aber kann das dann besser verkraften, weil halt die Zaubersalbe drauf ist.
Das ist
ja und,
süß.
Ja, die Kinder beschreiben immer den Schmerz so als ziehend, auch manchmal so krampfartigen Schmerz. Und das ist halt variiert in der Intensität von Kind zu Kind. Also einige haben, wie ich schon gesagt habe, fast gar nichts, oder merken das nie. Und andere Kinder haben das sehr extrem dann auch.
Ne? Ja, meine Tochter sehr viel weniger als unser Sohn. Der Sohn einer Freundin, der ist heute 15, der hat das heute auch immer noch.
Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich. Typischerweise tritt das im Alter von 3 bis 12 Jahren auf. Mhm. Und wichtig ist halt immer diese Abgrenzung, ne? Dass man dann merkt, diese Kontinuität, also Wachstumsschmerzen sind eher so episodisch, nicht dauerhafter Schmerz. Wenn der dauerhaft ist, dann sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Und auch wenn sich das im Laufe der Zeit verschlimmert, dann sollte das auch auf jeden Fall ärztlich abgeklärt werden. Und dann das Thema, beeinträchtigt das die Mobilität? Also kann der sich normal bewegen?
Ja.
Bei Wachstumsschmerzen wird in der Regel die Beweglichkeit überhaupt nicht eingeschränkt. Wenn der dann irgendwie hinkt,
dann ist was kaputt.
Ist irgendwas kaputt oder es kann ja auch in den rheumatologischen Formenkreis gehören. Also auch Kinder können ja sowas haben. Und die Frage nach weiteren Symptomen, also Fieber, gibt es da vielleicht einen Gewichtsverlust? Also wächst das Kind normal? Ne? Mhm. Gibt es Hautausschläge, Gelenkschwellung und so weiter, Rötung? Müdigkeit.
Das sind Anzeichen eben von Erkrankungen, nicht einfach nur Wachstum.
Ja, und das Thema der Lokalisation, also wo ist das und gibt es da vielleicht eine Asymmetrie? Also ist vielleicht eine Körperseite also mit dem Schmerzen belastet oder konzentriert sich das mehr auf eine Seite? Das spricht dann eher gegen den Wachstumsschmerz.
Hättest du denn jetzt die große Erklärung dafür, woher Wachstumsschmerzen tatsächlich kommen?
Also soweit ich weiß, ist die genaue Ursache von Wachstumsschmerz bei Kindern bisher noch nicht vollständig verstanden.
Mhm.
Und da gibt es verschiedene Theorien, also zum Beispiel, dass die Muskelermüdung und Überbeanspruchung eine Rolle spielt. Also Kinder sind ja immer sehr aktiv, haben vielleicht auch eine Überbeanspruchung und das führt dazu natürlich dann auch zu einer Ermüdung der Muskulatur. Das kann Schmerzen auslösen. Aber auch das Thema des schnellen Wachstums wird da wohl eine Rolle spielen. Das führt dann halt zu einer Spannung in den umgebenden Muskeln, weil der Wachstumsschmerz vor allen Dingen in der Muskulatur sich ja auch abspielt und in den Sehnen und Bändern.
Okay.
Und drittens die Schmerzempfindlichkeit. Also da ist es so, dass man denkt, dass halt auch einige Kinder höhere Schmerzempfindlichkeit haben als andere und dass die dann halt auch in der Intensität die Schmerzen ganz anders wahrnehmen. Und dann halt noch das Thema der psychologischen Faktoren. Die können natürlich auch eine Rolle spielen, also Stress, wenn die müde sind, emotionale Probleme vielleicht auch aufweisen. Das beeinflusst auch das Schmerzerleben.
Mhm. Kann ich mir alles vorstellen. Ich erinnere mich an ganz eindeutige Schmerzen in den Knochen.
Ich hatte das auch ganz schlimm.
In den Schienenbeinen.
Ja, ja. Ja, das ist so in der Muskulatur, in dem Bereich, ne? Ja, also ist was man den Kindern nicht unbedingt wünscht, aber was häufig auch einfach dazugehört.
Was fällt uns noch ein zum Wachstum und zum Bewegungsapparat, Knochen?
Naja, wenn ich mich so ein bisschen dran erinnere, in meiner Kindheit, wenn man dann halt vielleicht auch mal beim Orthopäden oder sowas gewesen ist, der dann sagt, Jung, du hast eine Skoliose.
Ja.
Also Skoliose, auch so in der Hausarztpraxis, wenn du fragst, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten bei Ihnen im Skelettsystem?
Skoliose.
Ja, ich habe eine Skoliose. Mhm. Was ist das eigentlich? Das ist die seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule und die tritt oft während des Wachstums auf oder in der frühen Pubertät. Ne?
Mhm.
Auch hier ist die genaue Ursache oft unbekannt, also das ist dann die sogenannte idiopathische, also man weiß nicht woher, Skoliose. Da können genetische Faktoren eine Rolle spielen, also Beinlängendifferenzen oder eine Muskeldysbalance.
Ganz kurz, Beinlängendifferenzen, das tritt im Wachstum auf schon mal, dass das eine Bein schneller
ist. Also manchmal ist man halt nicht so ganz identisch, genauso wie mit der Gesichtshälfte. Also es gibt halt Unterschiede und die können ganz unterschiedlich sein. Also wenn du dann irgendwie einen Zentimeter Beinlängendifferenz hast, dann kann das halt auch sich auf den kompletten Körper natürlich auswirken und dann halt auch zu so einer Skoliose dann führen und natürlich zu anderen Beschwerden in der Wirbelsäule, die dann halt bei längerer Belastung dann auftreten. Und
was macht man gegen eine Skoliose? Rückenmuskulatur stärken?
Einmal das. Man kann dann halt auch zum Beispiel bei einer Beinlängendifferenz, dass man halt mit Schuhzurichtungen, also Einlagen beispielsweise, dass man orthopädisch dagegen steuert. Das ist ja immer ein guter Ausgleich, kann man ja einfach machen, indem man das dann in die Schuhe reinlegt und dann funktioniert das ja auch ganz gut. Genau, Physiotherapie spielt eine Rolle und in ganz schweren, mit ganz schweren Skoliosen geht man dann halt mit Korsetts vor. Bis hin auch zu chirurgischen Eingriffen, also wenn das eine richtige Deformation der Wirbelsäule ist.
Ups.
Jo.
Das nennt man dann aber auch immer noch Skoliose, also dann eine schwere Skoliose. Eine
schwere Skoliose, genau. Und also wie gesagt, häufig ist es nicht klar, woher das kommt. Sie tritt vor allen Dingen bei Mädchen auch auf. Also Frauen sind da begünstigt.
Ja.
Und dann gibt's halt auch noch das Thema Sport und Skoliose, weil einige Sportarten wie das Turnen oder Tanzen halt auch das Risiko erhöhen, an einer Skoliose dann zu erkranken. Deswegen sollte man auch hier auf moderaten Sport achten, Stärkung der Rückenmuskulatur und so weiter.
Das ist jetzt ehrlich gesagt lustig, weil unser Kinderarzt, und da war ich noch nicht mehr im Kindergarten, meiner Mutter empfohlen hat, ich hatte einen krummen Rücken, oder ich habe ihn vielleicht auch noch, geben Sie das Kind ins Tanzen, zum Ballett. Und Ballett habe ich mit 12 Jahren ausgetauscht mit Geräteturnen.
Ist die Frage, was für ein Tanz auch, ne? Ballett. Und wie man dann halt drauf, es kommt immer auf die Belastung der Wirbelsäule dann drauf an, ne? Und ich glaube, was halt auch so förderlich ist, also auch für das Stärken der Rückenmuskulatur, Schwimmen. Also das hat unser Orthopäde immer früher zu uns gesagt.
Weil man die Knochen am wenigsten und Gelenke am wenigsten belastet.
Genau.
Und der Körper Auftrieb hat, aber man die Muskeln
gut trainiert. Ja, und dann vielleicht können wir nochmal ansprechen, die Langzeitfolgen. Also wenn du eine Skoliose nicht behandelst und da nicht gegenwirkst, entwickeln sich halt diese Haltungsschäden. Wir haben Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Es können auch Atembeschwerden auftreten mit der Zeit. Und deswegen sollte man da frühzeitig am besten bei den Heranwachsenden dann auch schon dagegen steuern.
Und da reicht eben nicht ein halt dich gerade, sondern moderate Bewegung, also Training und Rückenmuskulatur überhaupt.
Ja, das ist auch wichtig. Also ich merke das bei mir jetzt mittlerweile. Ich habe auch so ein bisschen Skoliose, aber ich kriege dann auch häufiger mal so Probleme mit dem Rücken. Also man achtet dann ja auch irgendwie, man geht ja mal irgendwie wie so ein Fragezeichen dann auch. Und da muss man sich immer sehr zu disziplinieren, dass man dann irgendwie eine aufrechte Haltung hat. Man sagt ja auch dann, wenn man am PC sitzt häufig, ne, einfach so in sich zusammen. Also
deshalb ist es ja auch gar nicht so unklug im Stehen tatsächlich zu arbeiten, gerade wenn man viel am PC ist, dass man einfach eine andere Körperhaltung annimmt.
Ja, aber guck dir doch mal auch die Schulen an. Wir in den Schulen sind häufig auch ganz schlechte Stühle, alte Stühle auch noch. Und das ist auf jeden Fall nicht förderlich für solche Situationen.
Nee, und schon gar nicht im Wachstum. Da werden Kinder über einen langen Zeitraum ihres Tages in ihrer Wachstumsphase in eine Haltung gezwungen, die eigentlich keine natürliche Haltung ist. Und sie werden an ihrem Bewegungsdrang gehindert. Ob das alles so gut ist,
ich weiß nicht. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. ob das nur bei dieser kleinen Sportverletzung bleibt oder ob da vielleicht doch noch was anders hintersteckt.
Wir würden hier nicht sitzen, wenn es so wäre.
Das glaube ich auch.
Okay, wir hören uns den zweiten Teil der Geschichte an. Die Sonne scheint durchs Fenster und aus der Küche duftet es nach Zitronenhühnchen. Jakob liebt dieses Gericht. Dutzende Male hat er es schon gemeinsam mit seiner Oma zubereitet. Aus der im Erdgeschoss gelegenen Küche dudelt das Radio. Jakob liegt missmutig und deprimiert im ehemaligen Jugendzimmer seines Vaters, das seine Oma liebevoll für die häufigen Besuche ihres Enkels hergerichtet hat. Die Wände sind vom Tennis-Maniac mit Fotos und Postern seiner großen Idole Ivan Lendl und Roger Federer tapeziert. Ein Anblick, der seine Laune heute eher verfinstert. Auch zwei Tage nach dem vermaledeiten Halbfinale ist der Teenager trotz strahlenden Sonnenscheins und blauem Himmel nicht aus dem Bett zu kriegen. Ruben kommt vorbei, um nach seinem ledierten Sohn zu schauen. Er ist besorgt, zumal Jakob seit dem Tennismatch von andauernden Schmerzen berichtet und auch die Schwellung an seiner Schulter nicht abnimmt. Der Sanitäter vor Ort hat sich die Stelle nach dem Spiel angesehen und eher hemdsärmlich als fachkundig zum Kühlen geraten. Mehr als eine unangenehme Prellung, die vor Ablauf der Woche nur noch ein regenbogenfarbiges Hämatom sein würde, sei das nicht. Was für ein herablassender Trottel, hatte Ruben in diesem Moment gedacht. Diesen Gedanken angesichts des breitschultrigen Ersthelfers allerdings wohlweislich nicht ausgesprochen. Jetzt, am dritten Tag nach dem schmerzhaften Zwischenfall, besteht der sonst eher zurückhaltende Ruben darauf, die Schulter seines Sohnes erneut zu begutachten. Als Jakob widerwillig und unter Protest endlich sein Pyjama-Oberteil lüftet, saugt Ruben zischend die Luft durch seine Schneidezähne. Offensichtlich ist er geschockt vom ihm sich bietenden Anblick. Doris, die neben ihm steht, schlägt die Hand vor die Augen und stöhnt schockiert auf, während Jakob die Situation mit einem qualvoll herausgepressten Aua quittiert. Er kann seinen Arm nicht heben und der gesamte Bereich seiner rechten Schulter ist dunkelrot und grotesk angeschwollen. Erschrocken schauen sich Großmutter und Vater an und ohne es auszusprechen ist eines kristallklar. Jakob muss sofort zum Arzt. Die Größe der Schwellung hat sich, seit Doris das letzte Mal danach geschaut hat, mindestens verdoppelt. Als Jakobs Kinderärztin, Frau Dr. P., die riesige Schwellung untersucht, schüttelt sie ungläubig den Kopf. Selbst eine sanfte Berührung des geschwollenen Areals lässt ihren Patienten, den sie bereits seit Kindertagen kennt und medizinisch betreut, aufstöhnen. Rubens Blicke suchen hilflos nach einer Erklärung, nach dem beruhigenden Blick, den er von der empathischen Pädiaterin kennt, vergeblich. Mit einem Salbenrezept, ein paar Gummibärchen aus dem runden Glas auf dem Empfangstresen und einem aufmunternden Nicken werden sie dieses Mal nicht davonkommen. Jakobs Haut ist gerötet, heiß und stark angeschwollen. Die erfahrene Medizinerin ordnet weitere Untersuchungen an und startet selbst mit einer behutsamen Ultraschalluntersuchung der betroffenen Region. Mit einem Rezept für Schmerztabletten entlässt sie das Vater-Sohn-Gespann dann fürs Erste. Erst drei Tage später liegen die Ergebnisse der umfangreichen Untersuchungen vor. Dr. P. kann sich den Verlauf der schmerzenden Schwellungen, die nicht abklingen, noch immer nicht erklären. Sie überweist ihren Patienten an weitere Spezialisten, die den Jungen auf hämatologische und rheumatische Ursachen seiner massiven Symptome hin untersuchen sollen. Mittlerweile vermutet sie bei Jakob den Ausbruch einer juvenilen rheumatoiden Arthritis. Jakob sitzt teilnahmslos auf dem Stuhl. Seine Körperhaltung ist verkrampft und angespannt. Sein gesamter Oberkörper fühlt sich steif an. Dann spricht die Ärztin aus, was Jakob und Ruben längst klar ist. Tennisspielen ist bis zu einer finalen Diagnose tabu. Am nächsten Abend sitzt Ruben mit seiner Mutter Doris beim Abendessen und erzählt ihr von der Untersuchung beim Rheumatologen. Dieser hat keine typischen Merkmale für die vermutete juvenile rheumatoide Arthritis finden können. Jakobs Beschwerden bleiben ein Mysterium. Erschöpft rührt der besorgte Ruben in einer Tasse Kräutertee. Das Klingeln seines Handys zerreißt die Stille. Es ist Susanne, seine Ex-Frau. Ruben muss sie beruhigen. Denn er versteht zuerst kein Wort, weil sie so aufgelöst ist. Erst am Morgen hatte er Jakob zu ihr gebracht. Es war Susannes Wochenende. Der eigentlich schon lang geplante Ausflug in den Outdoor-Trampolinpark musste natürlich ausfallen. Und stattdessen wollten Mutter und Sohn sich bei einem gemütlichen Filmabend mit selbstgemachten Popcorn entspannen. Doch nun ruft Susanne aus der Notaufnahme an. Neben ihr krümmt sich Jakob auf einer Liege vor Schmerzen und seine geschwollene Schulter ist hart wie ein Granitblock. So, als würde sich seine Muskulatur wie in einem grausamen Märchen der Gebrüder Grimm in Stein verwandeln. Hektisch klaubt Ruben die gesammelten Untersuchungsunterlagen der Ärzte zusammen und fährt ins Krankenhaus. Als er die Notaufnahme betritt, kommt ihm Bastian, Susannes Lebensgefährte, entgegen und begleitet ihn ins Untersuchungszimmer, in dem eine gespenstische Ruhe herrscht. Als der behandelnde Oberarzt Dr. L. die Patientenunterlagen durchgeht, eröffnet er den Eltern ruhig und unter sechs Augen, dass er aufgrund der ungeklärten, sich aber kontinuierlich verschlechternden Symptomatik sofort eine Biopsie, eine chirurgische Entnahme von Gewebe zu Untersuchungszwecken, durchführen möchte. Ergänzend sollen detaillierte Blutanalysen einen schrecklichen Verdacht entkräften, denn die tumorartige, sich rasch verändernde Schwellung kann auch auf eine aggressive Knochenkrebserkrankung hindeuten. Susanne sieht den Arzt mit seinen grauen Schläfen ungläubig an, während Ruben dem Drang nachgibt, aufzustehen und nervös von einem auf den anderen Fuß zu treten. In seinem Kopf geht es zu wie auf einem diabolischen Karussell. Seine Gedanken drehen sich in rasantem Tempo. Krebs? Was nicht sein darf, kann nicht sein. Stand Jakob nicht gerade noch im Halbfinale eines Tennisturniers? War das Schicksal wirklich so ein mieser Verräter? Eine Sportverletzung, die man vielleicht erstmal nochmal für eine Prellung hätte halten können, wächst sich aus zu einer großen, schweren Entzündung, sehr, sehr schmerzhaft, eine irre Schwellung. Mhm. Wow.
Passt nicht mehr so da richtig dazu, ne? Also zu so einer einfachen Prellung. Sportverletzung. Mhm. Also.
Ja, das alleine kann es auf gar keinen Fall sein. Und die erschreckende Vermutung, die jetzt im Raum steht, ist Knochenkrebs, Martin.
Ja, ja. Also Knochenkrebs kann ja bei Kindern in verschiedenen Formen auch auftreten, wobei einige Typen häufiger sind als andere. Aber es gibt so zwei große Hauptarten von Knochenkrebs, die man auf jeden Fall diskutieren muss, auch in diesem Fall. Die treten bei Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen auf. Das sind die sogenannten Osteosarkome und das Ewing-Sarkom.
Und Ewing.
Ewing-Sarkom. Mhm. Das Osteosarkom ist die häufigste Form von Knochenkrebs bei Kindern und Jugendlichen, meist im Alter zwischen 10 und 20 Jahren. Und Osteosarkome entstehen vor allen Dingen in den schnell wachsenden Knochenregionen, also den langen Knochen, also Arme, Beine und insbesondere in Bereichen um das Knie herum und um den Oberschenkel herum. Und die äußern sich vor allen Dingen durch Schmerzen und Schwellungen in betroffenen Regionen.
Also
und das könnte schon, müsste man auf jeden Fall diskutieren. Und dann die zweite Hauptart, das sogenannte Ewing-Sarkom. Das ist eine Art Knochenkrebs, die auch sehr häufig bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Auch wieder im gleichen Altersabschnitt, also zwischen 10 und 20 Jahren. Und auch da an den langen Knochen. Also, aber auch im Bereich Becken, Wirbelsäule, wo es auftreten kann und auch im Brustkorbbereich. Und auch hier Schmerzen, Schwellung, aber auch gelegentliches Fieber, was auftreten kann.
Kannst du was über die Ursachen sagen?
Ja, da gibt's, das wird halt diskutiert, auch wieder genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist nach wie vor auch so ein bisschen unklar, woher es kommt.
Martin, was nicht sein darf, kann nicht sein. Wollen wir, auch wenn es keine schöne Erkrankung ist, wie es keine schöne Erkrankung gibt, wollen wir über die juvenile rheumatoide Arthritis sprechen, die auch im Raum stand?
Mhm. Gerade diese juvenile rheumatoide Arthritis kann eine Rolle spielen. Also gerade wenn zum Beispiel Gelenkentzündung bei Kindern unter 16 Jahren bestehen, dann sollte man daraufhin auch untersuchen. Das ist ja
gut. Das ist ja jetzt in diesem Fall, habe ich das richtig verstanden, passiert. Also was auch immer dieser Ball ausgelöst hat, hat dazu geführt, dass sich das Schultergelenk
irgendwie entzündet
hat. Weiträumig entzündet hat. Genau. Das Gewebe, das Gelenk, die Sehnenbänder.
Irgendwas ist da passiert. Mhm. Und danach wird er jetzt geforscht.
Mhm.
Genau. Und da stößt man jetzt auf die Idee, dass das vielleicht eine Autoimmunerkrankung ist.
Ja.
Da rein gehört nämlich diese rheumatoide Arthritis. Jetzt muss man halt gucken, ob es.
Juvenil
das ist.
Bedeutet, dass das in diesem Alter, in der Pubertät
im
unter 16 schon ausbricht.
Genau.
Das bedeutet aber nicht, dass sie dann wieder vorbeigeht, sondern sie bricht nur dann aus.
Ja, es gibt beides. Es gibt das, juvenile Arthritiden, die quasi im Kindesalter bestehen, die dann irgendwann vielleicht sich bessern, aber es gibt das auch, dass das halt dann weiter mitgenommen wird in den Erwachsenenbereich. Es ist halt eine chronische Erkrankung, die sich halt durch Entzündungen in einem oder mehreren Gelenken kennzeichnet.
Die extrem schmerzhaft sind.
Und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche halt betrifft. Also wir haben da auch immer wieder verschiedene Typen. Also ist ein Gelenk betroffen, sind mehrere Gelenke oder zwei Gelenke betroffen, also polyartikulär. Also wenn mehrere Gelenke betroffen sind. Und jeder Typ hat dann auch unterschiedliche Symptome und auch eine unterschiedliche Prognose. Und zu den häufigen Symptomen gehören halt Schwellung, Schmerz und auch Steifheit und eingeschränkte Bewegungsfähigkeit in den Gelenken. Und bei einigen Formen können aber auch Fieber und Hautausschläge auftreten. Und hier in dem Fall sind wir uns ja nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch diese Erkrankung sein könnte. Ne?
Mhm. Ich habe oft gehört, seltsamerweise und auch gar nicht lustigerweise, haben wir in unserem Freundeskreis mehrere Fälle von juveniler Arthritis. Das bezieht sich jetzt auf Mallorca. In allen Fällen wurde dazu geraten, nicht zu viel zu bewegen. In allen Fällen war aber Bewegung genau der Faktor, der geholfen hat. Also nebst medikamentöser Behandlung.
Ja, genau. Also du hast es ganz richtig gesagt. Also man sollte sich vernünftig bewegen. Also auch Physiotherapie soll eingesetzt werden. Also Ziel ist ja, die Beweglichkeit zu erhalten und die Gelenkschäden und gegen Gelenkschäden vorzubeugen. Das ist einfach wichtig. Aber auch die medikamentöse Behandlung spielt hier eine Rolle. Also, dass man entzündungshemmende Medikamente einsetzt. Da gibt es auch verschiedene Biologika mittlerweile, die eingesetzt werden können. Das ist einfach ganz wichtig, um die Linderung der Symptome und die Verlangsamung des Krankheitsverlaufes dann zu ermöglichen dadurch.
Oder sogar zu stoppen.
Oder zu stoppen, genau.
Mhm.
Und dann gibt's halt noch die Gruppe der spezifischen Antirheumatika, also Medikamente, die bei Rheuma und Arthritiden eingesetzt werden können, ganz spezifisch.
Ja, du hast jetzt Rheuma auch so betont, weil es eigentlich nicht zu Kindern passt, diese Erkrankung.
Ja, ja.
Man hat ja früher, ich glaube, alles, was Gelenke hat anschwellen lassen, hat man älteren Menschen zugeordnet und nannte es dann Rheuma.
Ja, und sicherlich, das ist wieder so ein Thema, wo du ja sehr bewandert drin bist. Mhm. Ernährung, Lebensstil spielt einfach eine große Rolle. Also eine ausgewogene Ernährung, das ist einfach essentiell bei diesen Erkrankungen und vor allen Dingen auch für die Kinder, die davon betroffen sind.
Ja, ja, man empfiehlt eine basische Ernährung, also eine Ernährung, die dafür sorgt, dass der Stoffwechsel basisch, wenn nicht sogar alkalisch wird, dass man eben Säurebildung verhindert, weil Säure sehr stark für Entzündungen zuständig ist.
Mhm.
Also das ist in all diesen Fällen, dass der Nutritionista, Ernährungsberater, eine solche Ernährungsform empfiehlt, wie es auch die Ayurveden tun.
Nichtsdestotrotz ist es aber so, auch das ist schon wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, weil es betrifft 1 von 1000 Kindern. Und damit ist das eine Erkrankung oder die häufigste chronische rheumatologische Erkrankung im Kindesalter.
Ja, Wahnsinn, ne?
Und auch hier, genau wie bei der Skoliose, sind Mädchen leider häufiger betroffen als Jungen.
Warum nur? Woher kommt es überhaupt? Und warum sind Mädchen mehr betroffen? Also ich bin hier nicht für ausgleichende Gerechtigkeit. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wissen wir, warum es so ist?
Ich weiß es nicht. Also es gibt halt, wir haben das ja bei verschiedenen Erkrankungen auch gesehen. Manchmal sind die Männer mehr oder die Jungs mehr betroffen, manchmal die Mädchen. Das variiert halt von Erkrankung zu Erkrankung. Und hier muss man nochmal vielleicht die Frage stellen, was sind denn die Ursachen? Also gibt es da zum Beispiel auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen? Da muss man sagen, es gibt Hinweise darauf, dass genetische Faktoren bei der Entstehung eine Rolle spielen. Mhm. Da wird sehr viel dran geforscht, also gerade bei diesem Thema, weil es auch so eine wichtige Erkrankung im Kindesalter ist. Und um einfach dann auch durch bessere Medikamente die Langzeitprognose noch weiter zu verbessern. Mhm. Also man hat ja einige Medikamente, aber je nach Schwere der Erkrankung ist es so, dass einige Kinder eine vollständige Remission erhalten, also dass es komplett weggeht. Mhm. Und andere Kinder haben langfristig Komplikationen.
Also einer meiner besten Freunde, der heute 61 Jahre alt ist, dessen Sohn hat, also die Krankheit ist ausgebrochen im fast gleichen Alter, als sie bei ihm ausbrach. Beide werden medikamentös behandelt und sind unwahrscheinlich sportlich.
Ja.
Also der Sohn hat die gleiche Geschichte durchgemacht, allerdings zeitlich sehr viel verkürzter, weil eben heute anders behandelt werden kann. Und beide halten sich an eine basische Ernährung und sind schmerzfrei und entzündungsfrei, weitestgehend. Aber deswegen sage ich, Vater und Sohn haben es beide.
Ja, das scheint er da auch irgendwie darauf hinzuweisen, dass was Genetisches ist.
Ja.
Ich habe halt irgendwo auch nochmal gelesen, dass auch Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Umweltfaktoren wie Infektionen, die auch zur Auslösung der Krankheit beitragen können. Und ganz, ganz wichtig, da sollte man einfach nochmal drauf hinweisen, es ist wichtig, da frühzeitig auch zu intervenieren, dass man die Diagnose stellen kann, die Behandlung einleiten kann, um einfach Verringerung von Gelenkschäden zu erreichen und einfach auch den Kindern dann eine deutlich verbesserte Lebensqualität dann anzubieten. Weil das ist schon sehr, sehr schmerzhaft.
Und sehe ich es richtig, dass gerade bei dieser Art von Erkrankung wichtig ist, dass multidisziplinär agiert wird, weil sie verschiedene Ursachen haben kann und weil sie verschiedene Auslöser hat und weil in verschiedene Richtungen die Krankheit agiert.
Hm. Ja. Ja, wobei, wir haben ja auch die Kinderrheumatologien mittlerweile, die halt sehr, sehr spezifisch agieren. Da werden natürlich dann auch andere Partner mit eingebunden, also Physiotherapie beispielsweise auch. Psychologen können vielleicht unterstützen, weil also auch diesen psychosozialen Aspekt kann man gar nicht einfach so unter den Teppich kehren, weil Kinder können dadurch soziale und emotionale Herausforderungen erleben. Sie brauchen halt die Unterstützung vor allen Dingen auch der Familie, von Freunden und natürlich auch von dem medizinischen Personal, um da ein vernünftiges psychisches Wohlbefinden dann auch zu haben.
Ja, also was schwer vorstellbar ist bei einer so schmerzhaften Erkrankung. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir wollen uns Jakobs Geschichte weiter anhören und herausfinden, was da bei ihm vor sich geht. Jakob isst mit Appetit eine Portion vom Zitronenhühnchen, das seine Oma ihm vorbeigebracht hat. Er hält die Gabel mit links. Die geschwollene Schulter zeichnet sich deutlich unter seinem Patientenhemd ab. Krankenhausessen ist doch nix, mein Junge, sagt sie innerlich um Fassung ringend. Denn plötzlich suchen sie Flashbacks an eine Zeit heim, die sie am liebsten für immer aus ihrem Gedächtnis tilgen will. All die Male, die sie ihrem Mann frisch gekochte Hausmannskost ans Krankenbett brachte. Sie versucht, ihre zitternden Hände zu verbergen, aber die Alufolie, in die der Kirschkuchen für ihren Enkel eingepackt ist, raschelt entlarvend. Jakob muss einfach gesund werden. Erschüttert beobachtet sie ihren Enkel dabei, wie ihm der Reis von der Gabel fällt. Der erfahrene Klinikarzt Dr. L. geht nochmal alles durch. Die Krankenakten von Jakobs Kinderärztin, den genauen Hergang der beim Tennis erlittenen Verletzung, die Auswertungen der Tests beim Rheumatologen, die Ultraschallbilder, die ermittelten Entzündungswerte. Durch die mittlerweile ebenfalls vorliegenden histologischen Ergebnisse der Biopsie, bei der Jakobs Gewebe unter dem Mikroskop untersucht worden war, kann eine Krebserkrankung glücklicherweise ausgeschlossen werden. Doch wo ist das fehlende Puzzleteil? Jakob ist ein äußerlich gesunder, sportlicher Junge. Außer verkürzten Großzehen an beiden Füßen, die für einen Allgemeinmediziner aber eher eine kosmetische als eine medizinische Auffälligkeit darstellen, sind weder physische noch kognitive Besonderheiten erkennbar. Doch die durchgeführte Biopsie hat Jakobs Beschwerden aus für die behandelnden Ärzte unerfindlichen Gründen verschlimmert. Rund um die Einstichstelle lässt sich ein beschleunigter Progress der massiven, an eine Versteinerung erinnernden Verhärtung beobachten. Absolute Erleichterung, gefolgt von einer emotionalen Vollbremsung, empfinden Ruben und Susanne, als Dr. L. ihnen vom nicht bestätigten Krebsverdacht berichtet. Denn auch weiterhin hallt die Frage der richtigen Diagnose durch den Raum. Dem reflektierten Mediziner ist das Wohlergehen seiner Patienten wichtiger als sein Ego, und er hat kein Problem damit, über seinen eigenen Schatten zu springen, wenn er, wie in diesem Fall, an seine fachlichen Grenzen stößt. Zurück in seinem Büro greift der Arzt daher zum Telefonhörer und wählt die Mobilnummer seines ehemaligen Studienkollegen Professor Martin Mücke. Mückes Aachener Wirkungsstätte am dortigen Zentrum für seltene Erkrankungen liegt nur knapp 1,5 Stunden Autofahrt entfernt. Nach der initialen Kontaktaufnahme durch Dr. L. vereinbart Ruben mit der Koordinatorin des Zentrums einen Termin fürs Erstgespräch in der Sprechstunde für Patienten ohne Diagnose. Nur 3 Wochen später macht sich Jakob mit seinen Eltern auf den Weg in die Kaiserstadt Aachen. Aufgrund der dramatisch voranschreitenden Krankheitszeichen ist der Junge als Notfall priorisiert worden. Als sie am Tennisplatz vorbeifahren, senkt Jakob betrübt den Blick und Susanne drückt seine Hand. Martin Mücke begrüßt die Familie und geht zunächst allein mit den Eltern die bisherigen Untersuchungsergebnisse durch. Die bereits gewonnenen Erkenntnisse sind wichtig, ersetzen aber für Martin keineswegs eine neuerliche, gründliche Anamnese, die vor allem auf spezifische Aspekte seltener Erkrankungen zugeschnitten ist. Zwar kann durch die schon erfolgten rheumatologischen Untersuchungen eine frühe Form der juvenilen Arthritis ausgeschlossen werden, doch aufgrund der Versteifung von Jakobs Schulter und der daraus resultierenden massiven Einschränkung seines Bewegungsapparates lässt Martin weitere Untersuchungen in der Fachabteilung für Orthopädie durchführen. Am nächsten Tag wird Jakobs Wirbelsäule mit dem Verdacht auf Morbus Bechterew geröntgt. Zwar setzt die chronisch entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule in der Regel erst in späteren Lebensjahren ein, dennoch wollen Martin und sein Team auf Nummer sicher gehen und den fehlenden Mosaikstein auf dem Weg zu einer gesicherten Diagnose nach dem Ausschlussverfahren finden. Susanne ist beeindruckt, wie tapfer ihr Sohn das anhaltende Prozedere aus Untersuchungen und andauernden Arztgesprächen über sich ergehen lässt. Ein Videoanruf mit Oma Doris, die lachend von einem verirrten Fasan im Garten berichtet, lässt für einen Moment jegliche Schwere vergessen. Auch der Verdacht auf Morbus Bechterew bestätigt sich nicht. Martin kommt also nicht umhin, ein weiteres Mal sämtliche Unterlagen sorgfältig durchzugehen und nach zuvor eventuell übersehenen Hinweisen zu fahnden. Und tatsächlich bleibt er schließlich an einer unscheinbaren Randnotiz seines Kollegen Dr. L. hängen. Jakob hat verkürzte Großzehen, die Martin jetzt noch einmal selbst in Augenschein nimmt. Manchmal sind es auf seinem Spezialgebiet eben genau diese vermeintlich unbedeutenden Kleinigkeiten, denen große Beachtung geschenkt werden muss. Der Experte für seltene Erkrankungen lässt nun weitere, jetzt wesentlich gezieltere Untersuchungen durchführen, die er mit einer breiten genetischen Diagnostik untermauert. Mittlerweile hat Jakob ein weiterer akuter Schub der mysteriösen Erkrankung ereilt und die Ärzte im Universitätsklinikum können seine infernalischen Schmerzen mittlerweile nur noch mit Opioiden behandeln, die ihren jungen Patienten in einen gnädigen, aber auf Dauer gesundheitsschädlichen Dämmerzustand versetzen. Während Martin und das interdisziplinäre Team im ZSI Aachen fieberhaft auf die Ergebnisse der Gentests warten, waren Jakobs Eltern am Bett des schwer erkrankten Teenagers. Nach 4 weiteren Tagen der Ungewissheit betritt Martin Mücke mit einem erleichterten Lächeln das Patientenzimmer. Der neueste Verdacht der Experten ist durch die Testergebnisse bestätigt worden und endlich gibt es eine Diagnose. Jakob leidet unter der sehr seltenen Erkrankung Fibrodysplasia ossificans progressiva, kurz FOP. Durch eine genetische Mutation führt FOP zu einer fortschreitenden Verknöcherung von Muskeln, Sehnen und Bindegewebe. Auslöser sind, wie auch in Jakobs Fall häufig, Verletzungen oder Stöße, wie sie zum Beispiel durch Unfälle oder Operationen hervorgerufen werden. In deren Folge werden die Betroffenen durch teils progressive, starke Bewegungseinschränkungen belastet. In der Pubertät stattfindende Wachstumsschübe können in manchen Fällen das Voranschreiten der Krankheit begünstigen, auch wenn sich erste Symptome von FOP meist bereits im Kindesalter zeigen. Diese Zeichen, wie im Falle von Jakobs Skoliose, werden aber aus Unwissenheit und mangelnder Erfahrung mit der selten auftretenden Erkrankung nicht immer richtig interpretiert. FOP-Schübe, die auch Flare-Ups genannt werden, können jedoch tückischerweise auch ganz ohne zugrunde liegende Verletzungen entstehen, was die Diagnostik zusätzlich erschwert. Charakteristisch sind in 95% der Fälle verkürzte Großzehen, ein Leitsymptom der Krankheit, was jedoch in Anbetracht der extremen Seltenheit ebenfalls so gut wie nie bei der richtigen Einordnung hilft. Denn bei der Fibrodysplasia ossificans progressiva geht man von nur etwa 700 Krankheitsfällen weltweit aus. Leider gibt es trotz vielversprechender Forschungsergebnisse bisher keine Heilung für FOP, weshalb sich die Ärzte bei Jakobs Therapie auf die Behandlung und Linderung der Symptome konzentrieren. So kann zumindest der Verlauf der Krankheit durch gezielte Physiotherapien verlangsamt werden. Darüber hinaus hilft bei akuten Schüben eine Medikation mit nicht-steroidalen Antirheumatika, die schmerzlindernd, entzündungshemmend und fiebersenkend wirken, oder Kortikoiden. Steroidhormonen, die in ihrer natürlichen Form in der Nebennierenrinde aus Cholesterin synthetisiert werden. Von elementarer Wichtigkeit ist außerdem eine umfangreiche Aufklärung und maximale Transparenz gegenüber allen behandelten Ärztinnen und Ärzten, um weitere triggernde Verletzungen, die Krankheitsschübe auslösen könnten, zu umgehen. So dürfen zukünftige chirurgische Eingriffe nur in absoluten Ausnahmefällen durchgeführt werden. Kurzum, alles, was Muskel und anderes Weichgewebe an Jakobs Körper schädigen kann, muss unbedingt vermieden werden. Auch eine Überbeanspruchung, die bei gesunden Menschen lediglich einen Muskelkater nach sich zieht, kann bei FOP-Patienten gravierende Folgen haben. Ein Jahr später. Jakob sitzt auf der Tribüne des heimischen Tennisclubs und feuert Bruno an. Der Junge, den er ein Jahr zuvor am Rande einer Niederlage hatte, ist mittlerweile ein guter Freund geworden. Und Jakob genießt es, ihn auf Turnieren zu begleiten und mit ihm über die neueste Entwicklung in der Weltrangliste zu fachsimpeln. Er kann nun zwar nicht mehr selbst über den Platz sprinten, ist aber als wertvoller Ratgeber weiterhin Teil seines heißgeliebten weißen Sports. Wieder ist es Mai und die Sonne scheint. Jakob fächert sich Luft zu und greift zufrieden in eine Tüte voller saurer Erdbeerschnüre. Matchball Bruno. Martin, ein Fall auf 2 Millionen Menschen, 700 Krankheitsfälle weltweit. Mhm. Was ist das für eine Krankheit?
Ja, wir reden hier über die FOP, also die Fibrodysplasia ossificans progressiva.
Progressiva klingt nicht nie gut,
ne? Nee. Und das gehört auch zu den seltenen und schwerwiegenden genetischen Erkrankungen, die vor allen Dingen durch eine immer weiter zunehmende Verknöcherung von Muskeln, Sehnen und Bändern und anderen Bindegeweben gekennzeichnet ist.
Verknöchert auch der Knochen, entschuldige, die weichen Teile des Knochens, kann ich mir das so vorstellen?
Also die Verknöcherung findet außerhalb des normalen Skelettsystems statt. Aha. Und schränkt vor allen Dingen halt die Beweglichkeit stark ein. Ne?
Ja.
Und auch hier haben wir eine Mutation, und zwar im ACVR1-Gen. das generiert quasi den Rezeptor im sogenannten Boone Morphogenetic Protein, BMP, Signalweg.
Oh Gott, kannst du also mir das erklären?
Nee, kann ich nicht. Das ist so spezifisch, aber so wichtig, weil es halt einfach auch reguliert, wie so eine Verknöcherung überhaupt stattfindet oder ob sie nicht stattfindet.
Also etwas bleibt aus. Der Rezeptor kann ein Protein nicht lesen oder erhält es nicht?
Nein, ein Rezeptor ist ja wichtig, damit bestimmte Signalwege funktionieren. Also
genau, der Rezeptor
da bindet sich ja
Signalweg.
Was drauf und wenn der Rezeptor nicht da ist, also wie ein Schlüssel in ein Schloss, wenn das Schloss nicht da ist, kannst du halt keine Tür öffnen. Ja, und das ist halt hier auch so und bestimmte Entwicklungsschritte, Enzymprozesse und so weiter können dann halt nicht funktionieren. Und dann kommt es hier in diesem Fall dann halt zu der Verknöcherung von Muskeln, Sehnen und Bändern und anderen Bindegeweben. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, die ersten Anzeichen beginnen meist in der Kindheit, wie bei unserem Sportler.
Aber ganz kurz zum Verständnis, es ist tatsächlich so, dass weiches Gewebe umgewandelt wird in Knochen?
Genau. Bindegewebe, Sehnen.
Also ein Röntgenbild sieht dann, wo vorher Muskel, Sehnen, Bänder waren.
Das sieht Knochen. So verknöchert dann aus, ne? Verknöcherte Strukturen. Und dann haben wir das halt, dass dann die ersten Symptome dann auftreten können, also in Form von schmerzhaften Schwellungen, wie wir das hier auch gesehen haben, die dann häufig natürlich auch als fälschlicherweise dann als Tumore gesehen werden. Ja, also wie das, was ja hier immer im Raum stand oder auch Entzündungen, die vielleicht dann in diesen Rheumatoformkreis passen.
Ja, weil es auch erstmal so aussieht.
Genau.
Also das ist das, was du immer den chameleonesten Auftritt der seltenen Erkrankungen nennst, dass sie verschiedene Masken tragen.
Ganz genau. Ja, und dann vielleicht geht man dann nochmal auf dieses Progressive im Wort ein.
Tja.
Ja, also zunehmend wird dann halt dieses weiche Gewebe dann in Knochen umgewandelt und das führt dann nach und nach zu einer deutlichen Immobilität.
Und das ist ein Prozess, der ohnehin vonstatten geht, aber durch Verletzungen, also durch Reize, beschleunigt wird?
Ja, also das ist ja ganz wichtig, halt auch, wie man dann vorgeht, ne? Also man sollte dann halt auch aufpassen, dass Sport oder bestimmte Bewegungsmuster, bestimmte Belastungen halt auch vermieden werden. Und das ist, glaube ich, essentiell und für unseren jungen Patienten natürlich total tragisch, weil er mit seinem Sport aufhören muss, beziehungsweise den nicht mehr so betreiben kann, wie er das halt gewöhnt ist. Ne? Und dann eher so ein Schmerzmanagement dann eingehalten wird, also dass man versucht, die Schmerzen zu reduzieren. Also wie macht man das? Entzündungshemmung, auch die Vorsichtsmaßnahme, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, eine größere Muskelverletzung hast, halt das dann eher so aus, dass es dann
verhärtet,
verknöchert. Ne?
Also Verletzungsrisikos minimieren. Jetzt richte ich aber meinen Blick mal auf die helle Seite, auf die gute Seite der Medaille. Jakob hat ja lange wirklich intensiv Sport betrieben, ohne dass ihm was passiert ist. Das heißt, es ist auch daran zu denken, dass ein Mensch mit dieser Diagnose sportlich mobil ist und bleibt.
Also auch hier wieder ist ein variabler Verlauf. Ne? Also das kann zwischen den Betroffenen einfach stark variieren. Hier das große Problem, du hast es gerade schon gesagt, mit einer geschätzten Prävalenz, also wir haben halt nur einen Fall auf 2 Millionen Menschen weltweit.
Das heißt,
das gehört halt zu den ultra rare diseases, also zu den ultra seltenen Erkrankungen.
Du kannst nicht viele Informationen sammeln bei so wenig Patienten.
Und hier ist es halt so, die Forschung konzentriert sich halt bei diesen wenigen Patienten auf das Verständnis des genetischen und molekularen Mechanismus dieser Erkrankung. Um einfach über dieses Verständnis dann vielleicht potenzielle Therapien zu entwickeln, ne, um diesen Menschen dann auch richtig zu helfen. Ja, und wie du sagst, die Menschen oder die Betroffenen stehen halt vor sehr, sehr großen Herausforderungen im täglichen Leben. Die brauchen spezielle Hilfsmittel durch diese Immobilisierung oder Immobilität.
Wenn es so weit gekommen ist, ja. Ja,
und dann vielleicht auch später eine Anpassung des Wohnraumes. Mhm. Also die kommen ja, also wie kommst du sonst in eine Badewanne zum Beispiel rein, wenn du richtig in der Bewegung eingeschränkt bist oder das muss umgebaut werden, wenn du dann vielleicht rollstuhlpflichtig wirst und so weiter. Ne?
Ich denke jetzt gerade an mögliche nötige Eingriffe, chirurgische Eingriffe, die im Leben notwendig werden können, die ja hier ganz besonders gut überlegt werden müssen, weil sie eben diese Verknöcherung nach sich ziehen. Ich komme darauf.
Also nicht nur chirurgische Eingriffe, ne? Auch so kleine minimale invasive Geschichten, also Injektionen, mit Nadeln beispielsweise und sowas, alles was so kleines zum Beispiel oder auch kleinste Impfungen zum Beispiel, ne, die dann halt bei dieser kleinen Personengruppe halt auch Folgen haben kann.
Einen großen Impact haben.
Ja.
Wow.
Ganz interessant im Übrigen, vielleicht nochmal ein charakteristisches Merkmal für diejenigen, die vielleicht das auch nochmal genauer sich angucken. Man sieht häufig bei den Betroffenen auch eine Fehlbildung der großen Zehen, die von Geburt an bestehen. Das ist halt.
Kannst du die Fehlbildung kurz nochmal beschreiben? In der Geschichte kommt es, also
ja, das sind so verkürzte große Zehen, die man dann sieht, auch wenn man sich Bilder zum Beispiel von den Füßen dann anguckt, sieht man das.
Okay, also darauf sei zu achten.
Ja. Ja, und hier sehen wir ja, also was ich einfach super toll finde, hier unser kleiner Tennisspieler, der macht das natürlich nicht mehr auf dem Platz.
Er
ist aber trotzdem
ausüben,
noch auch dabei, jetzt als Begleiter, vielleicht ein guter Trainer irgendwann.
Denke ich mir, dass, also wenn die Begeisterung für den Sport an sich, auch wenn man ihn selbst nicht mehr ausübt, erhalten bleiben kann, wenn man diesen Leidenschaften weiter nachgehen kann und dann sein eigenes Know-how einfließen lassen kann.
Ja, genau. Ja. Und da muss man halt sehen, wie sich so eine Erkrankung weiter entwickelt, wie sie voranschreitet, ob es eher so ein milderer Verlauf ist oder halt ob das halt ein Verlauf ist, der deutlich schwerer ist. Das wird man mit der Zeit sehen.
Und wie viel von außen getan werden kann, um den Krankheitsverlauf zu beeinflussen?
Also, wie gesagt, 1 von 2 Millionen Menschen betrifft das. Man weiß wirklich sehr, sehr wenig darüber. Mhm. Aber das ist halt jetzt hier so eine herausfordernde Erkrankung, sowohl in Bezug auf das Management der Symptome, aber auch auf die emotionalen und psychologische Unterstützung kommt es hier deutlich an. Also für Betroffene, aber auch für ihre Familien. Also das ist mal hier ein wirkliches Paradebeispiel einfach, ne, einer sehr, sehr seltenen Erkrankung mit dem entsprechenden Folgen.
Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema zu sprechen, der Zusammenführung von Betroffenen seltener Erkrankungen. Wir reden so oft über Selbsthilfegruppen, darüber, dass Patienten und deren Angehörige sich vernetzen bei einer super seltenen Erkrankung. Umso wichtiger, dass Wege hergestellt werden, Möglichkeiten, dass Menschen mit diesen Erkrankungen sich untereinander austauschen können.
Ja, die Netzwerke, Selbsthilfegruppen, ganz, ganz
eben
wichtig.
Eben auch global, weltweit, länderüberspannend, kontinenteüberspannend. Martin, ich danke dir sehr und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
Ich auch. Bis dann.
Bis dann.
Sie hörten Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation.
Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.